Halleluja. Weißt du, Herr, danke, Vater, für deine Güte. Danke, Vater, für dein Herz, das du für jeden Einzelnen von uns Menschen hast. Und ich danke dir, Herr, dass du kein Ansehen der Person hast. Und ich danke dir, dass deine Liebe für jeden gilt. Und ich bete, Herr, dass deine Gnade heute ausgegossen wird, deines Wortes, dass du eine Ermutigung schenkst, eine Auferbauung und Ausrichtung durch dein Wort, Herr. Und ich bete, Vater, dass du uns deine Sichtweise vermittelst, Herr, und dass du ganz stark, Herr, deinen Glauben und dein Vertrauen ganz neu in uns wachsen lässt. Und danke, dass es durch dein Wort geschieht. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst, Herr, und dass du das Wort mit Kraft erfüllst, Herr, mit Leben. Denn deine Worte sind Geist und Leben, Jesus. Und nur du kannst es lebendig machen für uns, Heiliger Geist. Und das bete ich, dass du es tust. Und unsere Aufgabe ist, unser Herz zu öffnen und unsere geistlichen Ohren, wie du sagst, weil Ohren hat der Hörer, was der Geist der Gemeinde und dir persönlich zu sagen hat. Und so bete ich, Herr, dass wir unser Herzen auch öffnen und dass du zu uns sprechen kannst. Und deine Worte bringen immer eine Veränderung. Amen. Gut. Okay, ich möchte heute mal zu einem Thema sprechen, und zwar, ich habe sogar eine Überschrift zu sehen, Gottes Dreifach-Schutzpaket. Klingt gut, ne? Gottes Dreifach-Schutzpaket, und das ist schließt ein Stück weit an die Botschaften der vergangenen Wochen, und so wollen wir uns nochmal den ersten Thessalonischer Brief hineinbegeben, ins 5. Kapitel, und ich möchte... Eigentlich geht es heute um den Vers 8, aber ich möchte den Zusammenhang nochmal herstellen, um was es hier geht. Und zwar hat im Kapitel 4, hat Paulus darüber gesprochen, übrigens gab es ja in den Briefen keine Kapitel. Paulus hat ja seine Briefe an die Thessalonicher geschrieben, ohne jetzt das in Kapitel und Verse einzuteilen, sondern es sind fortlaufende Briefe, wie man das so üblich hat. So, aber zu unserem Verständnis ist es gut aufgeteilt. Im Kapitel 4 beschreibt er dort die Auferstehung der Toten und die Entrückung der bereiten Gemeinde. Und wir haben uns das letzte Mal darüber unterhalten, die Vollkommenheit des Evangeliums, was wir predigen, wird vollendet, also das volle Evangelium von Jesus Christus, dass wir den Menschen das predigen, dass auf uns ein Tag drauf zukommt, wo jeder sich vor Jesus Christus verantworten muss. Also, dass Jesus als Richter zurückkehrt. Ja? Und wenn du das mitbringst in der Evangelisation, in deinem Herzen bewahrst, haben wir letzte Woche davon gesprochen, dann hast du den wahren Jesus, das wahre Evangelium und den Heiligen Geist. Weil als Petrus das predigte in Caesarea dem Cornelius, war das so, dass er, nachdem er das gesagt hat, dass Jesus ihm befohlen hat, zu verkünden, dass er der Richter der Lebenden und der Toten ist, fiel der Heilige Geist auf die ganze Römerversammlung. Amen. Also der Heilige Geist bestätigt das Evangelium. Und ich hatte das letzte Mal gesagt, die Entrückung führt dich direkt vor den Richterstuhl. Ja, so. Und in diesem Zusammenhang macht Paulus weiter. Und da haben sich die Thessalonicher Gedanken gemacht, wann wird es soweit sein? Also seit man die Botschaft gehört hat, dass Jesus zurückkehrt, über die 2000 Jahre haben sich jede Generation von Gläubigen Gedanken gemacht, wann ist es soweit? Ja? Und bei den Thessalonischern war das genauso. Und Paulus sagt zu ihnen im Kapitel 5 dann über die Zeiten und Zeitpunkte, muss ich nicht weiter mit euch reden. Weil Jesus selbst hat gesagt, nur der Vater weiß den Zeitpunkt und kein Mensch. Letztes Jahr war das Rosh Hashanah oder Posaunenfest, war sehr viel Aufregung im Internet, dass einer gedacht hat, Jesus kommt genau da wieder. Und hat man auch schon darüber gesprochen, wenn jemand sagt, das ist der Tag, dann kann es die Sicherheit sein, dass es nicht der Tag ist. Dann stellt man sich über den Vater und der Vater weiß allein, wenn der Tag ist. Amen. So, aber es geht um die Zeitpunkte. Und so schreibt Paulus hier, über die Zeiten und Zeitpunkte brauche ich euch nichts zu schreiben. Und dann sagt er im Vers 2, denn ihr wisst genau, dass dieser Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also plötzlich, und das hat man auch ausführlich behandelt, das ist der Tag, auf den wir drauf zulaufen, wo Jesus sagt, da wird wie ein Fallstrick über die ganze Erde kommen. Und wir haben das letzte Mal herausgearbeitet, die bereit sind, die wird er herausnehmen, aus vor dieser Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Also es wird global sein. Es wird nicht nur Israel, den Nahen Osten betreffen, sondern auch Deutschland und Europa. Und Paulus hat gesagt, im zweiten Kapitel dann von Thessalonicher, dass vorher die Gemeinde heraus entrückt wird aus der Mitte der Menschen. Und dann kommt dieser Tag. Und da spricht Paulus davon, übrigens ist das nochmal ein schriftgemäßer Stückweise Beweis, dass der Tag des Herrn mit der Entrückung der Brautgemeinde beginnt und endet mit dem zweiten sichtbaren Wiederkommen nach den 7 Jahren. Ja. So, und jetzt beschreibt Paulus ein Stück weit, wie die Situation sein wird, wenn Jesus zurückkehrt, wenn dieser Tag des Herrn weltweit die Erde trifft. Und er sagt hier im nächsten Vers 3, sagt er, und wenn sie nämlich sorgen werden, nämlich die Menschen auf dieser Erde, in den Medien wird es überall tönen, Friede und Sicherheit. Und das ist das, worauf jetzt die ganze Weltöffentlichkeit, die UN und überall, alles tönt danach, schafft Weltfrieden, schafft einen Frieden. Jede Form von Mensch, jeder sehnt sich nach Frieden. Amen. Und es wird einen Scheinfrieden irgendwo geben und dann werden die Menschheit sagen, es wird herbeigeführt und dann werden die Menschen sagen, oh, endlich ist Frieden und Sicherheit. Endlich haben wir Ruhe, endlich haben wir das Utopia auf der Erde. Und da sagt Paulus, wenn in den Medien gesprochen wird oder geschrieben Frieden und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und niemand wird entfliehen. Ich kann das praktisch eine ganze Nacht empfinden, eher die Mütter unter uns. Also die Wehen treten dann. Man weiß ungefähr den Zeitraum, nach 9 Monaten soll es soweit sein, aber man weiß nicht den Tag und die Stunde. Genauso ist es mit der Entrückung. Du weißt, wir leben jetzt in dieser Zeit, der 9. Monat ist vollendet. Jesus kann jeden Moment kommen, aber du weißt nicht den Tag noch die Stunde. So, und so ist es auch weltweit, dass, wo die Menschen sagen, oh, jetzt haben wir endlich Frieden, Sicherheit. Plötzlich wird es geschehen. Der Herr nimmt die Gemeinde weg und die Gerichte treffen die Erde. Da wird es die Menschen überfallen wie Wehen, eine schwangere Frau. Niemand wird entfliehen. So, jetzt schreibt er aber nicht an die Ungläubigen, sondern im nächsten Vers 4 an uns, an die Gläubigen. Und wir sind die Generation, die das auf jeden Fall erleben werden. Und hier schreibt er, ihr aber Brüder und Schwestern, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Das heißt, für uns, die wir vorbereitet sind, die wissen, was kommt, die wissen, dass der 9. Monat vollendet ist und dass er jeden Tag, jede Stunde kommen kann. Manchmal zieht sich das eine Geburt noch hin, noch 2 Wochen oder länger. Manchmal wird es dann künstlich eingeleitet. Aber das Kind kommt. Das will raus. Das will auf die Welt. Amen. Das will endlich atmen und seine Eltern sehen von Angesicht zu Angesicht. Amen. Und so treibt es wirklich diesen Tag, kommt genauso wie die Geburt. So, aber wir sind nicht in der Finsternis, dass uns dieser Tag plötzlich überfallen würde. Und hier macht Paulus weiter. Und er sagt, ihr seid alle Söhne und Töchter des Lichts und Söhne und Töchter des Tages. Wir gehören nicht an der Nacht an, noch der Finsternis. Das heißt, er macht hier einen klaren Unterschied, dass in der Zeit, wo wir leben, jetzt bevor dieser Tag die Erde trifft, gibt es Menschen, die man nennt Söhne der Finsternis, die in der Finsternis leben und Söhne des Lichts. Und die im Licht leben, sehen. Die in der Finsternis leben, sehen nicht. Wir sehen die Dinge ganz deutlich, weil das Wort Gottes uns das so klar offenbart. Von den alttestamentlichen prophetischen Worten her bis ins Neue Testament. Wir sind im Licht, weil wir dienen dem König des Lichts. Unser Vater ist ein Vater des Lichts. Und wir sind als Kinder Gottes Kinder des Lichts. Und so gibt Paulus uns schon hier in diesem Vers die erste Ermutigung, dass wir nicht in der Finsternis sind, sondern dass wir von unserem Vater zu Söhnen und Töchtern des Lichts gemacht worden sind und dass wir zu Söhnen und Töchtern des Tages gemacht wurden. Amen. Das sollte dich als erstes ermutigen. Heute geht es stark in diese Richtung, Ermutigung. So, lass das mal vom Heiligen Geist an deinem Herzen arbeiten. So geht es weiter. Vers 6, so lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wer hat es schon gesagt? Jesus Christus, Lukas 21, Vers 36, wacht und betet, damit ihr würdig gefunden werdet, diesem allen, nämlich diesem Tag des Herrn, was danach geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Vers 7, hier sind die Charaktereigenschaften derer beschrieben, die in der Finsternis und in der Nacht leben. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. So, hier werden zwei Dinge beschrieben. Erstens sind die Kinder der Finsternis in einem Schlafzustand. Sie schlafen, obwohl sie leben. Die Augen offen haben. Also es ist ein geistlicher Schlaf, es ist ein geistlicher Tod. Das heißt, die Kinder der Finsternis nehmen nicht wahr, was um sie herum stattfindet und was auf sie drauf zukommt. Sie leben einfach in ihrem Alltag, sie leben in der Finsternis. Sie sehen das nicht, können es nicht erkennen. Und das Zweite ist, die sich betrinken, sind in der Nacht betrunken, schreibt Paulus. Das heißt, ist nicht nur der Alkohol, sondern man füllt sich mit allen möglichen Informationen, etwas, was dämpft, etwas, was uns die Sinne raubt und die Wahrnehmung. Und das Alkohol, Drogen und Medien ist alles da inbegriffen. Jegliche Sucht. Und jetzt kommen wir zum Vers 8. Und hier spricht Paulus wieder von den Söhnen des Lichts. Und den Söhnen und Töchtern des Tages. Und um diesen Vers soll es mir heute gehen. Aber wir müssen den Zusammenhang herstellen. Und hier sagt am Vers 8, wir aber, die wir dem Tag angehören. Und hier bezieht der Paulus sich ganz klar auf uns. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Amen. Das heißt, wir dem Tag angehören, wir sind wach. Wir sind wach, alle Zeit wach, auch wenn wir schlafen. Wir sind wachsam wie die jüdische Braut, ich habe schon mehrfach darüber gesprochen, die den Tag und der Stunde der Rückkehr ihres Bräutigams nicht genau wusste, aber sie wusste den Zeitraum. Weil der jüdische Bräutigam kam nicht nach 2, 3, 4, 5 Jahren, um sie zu holen nach der Verlobung, sondern in circa einem Jahr war es soweit, wo der Vater dann gesagt hat, jetzt hol deine Braut. Es ist ungefähr um diesen Zeitraum, aber sie wusste nicht den Tag, die Stunde. So wollen, sagt Jesus, sollen wir jetzt wachsam sein, alle Zeit bereit. Nüchtern und wachsam sind die Grundeigenschaften der Söhne und Töchter des Tages. Einfach bereit, wachsam, auch wenn du durch den Alltag gehst, hab ständig das im Blick, sei innerlich wach in deinem Geist, es geht alles, dein Geist hat die Fähigkeit dazu. Er ist ja von Gott wiedergeboren. Und nüchtern. Das heißt, lass dich durch nichts irgendwo in einen Dämmerzustand versetzen, in einen Schlafzustand, in einen Zustand von Gleichgültigkeit und Apathie. Das ist sehr gefährlich. Dann rutschst du wieder in den Bereich der Finsternis und du kannst die Dinge nicht erkennen. Nüchternheit bedeutet auch, nüchtern zu sein, in dem, was du hörst über dieses Thema, weil das Internet ist zurzeit voll auch von Sensationsbotschaften, KI-generierten Nahtoderlebnissen, die sonst was dann rüberreichen und ähnlichen Dingen. Also sei einfach nüchtern und lass dich durch auch sensationsmäßige Dinge nicht irgendwo verwirren. Bleib nüchtern und sage, das, was im Wort steht, ist die Wahrheit und ich lasse mich nicht irgendwo in eine Richtung bringen. Amen? Einfach Nüchternheit. So, und jetzt kommen wir als nächstes zu dem Dreifachschutzpaket Gottes, das du kennst, nämlich vom Hohen Lied der Liebe, was Paulus zu den Korinther geschrieben hat, oder an die Korinther. Und so hat er im 1. Korinther 13, ist er das Hohe Lied der Liebe. Und das beendet er im Vers 13, lässt sich gut merken, 1. Korinther 13, 13. Und dort sagt er, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. und die Liebe ist die größte unter ihnen. Das heißt, kurz zusammengefasst, dieses Dreifach-Schutzangebot Gottes, was er den Söhnen und Töchtern des Tages gibt, dass sie nüchtern bleiben, wachsam bleiben, dass sie bereit sind, dass dieser Tag sie nicht plötzlich überfällt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und im 1. Korinther 13,13 sagt Paulus, diese drei Dinge sind ewig. Dieses Dreifach-Schutzpaket Gottes wird dich auch in der Ewigkeit begleiten. Das kriegst du nicht wieder los, wenn es sein. Willst du auch nicht, ne? Weil wir würden schon die Liebe loskriegen, ne? Und Hoffnung und Glaube ist doch gut. Und Gott legt dir das hier auf der Erde an und Paulus sagt dort, es wird bleiben. Nun aber bleiben. So, und wir kommen jetzt hier zum Vers 8 im 1. Korinther 5. Ich habe das zum Leitertreffen am Mittwoch, ja, zum Fastgebetszeit schon mal kurz angeschnitten, weil das ist eine starke Ermutigung vom Herrn, die wir brauchen in diesem Zusammenhang. Und da sagt Paulus weiter, oder er schreibt, wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan. Das wörtliche Übersetzung dieses Wortes heißt, wir ziehen an. So wie du heute Morgen dich angezogen hast, das Wort bedeutet anziehen, angleiten. Das heißt, du musst diese drei Dinge nehmen und musst sie tatsächlich anziehen. Weil diese Dinge sind ja ewig, die kommen ja von Gott. Glaube, Hoffnung, Liebe, es sind alles Eigenschaften, es sind alle Dinge vom Himmel. Für dich, für seine Kinder des Lichts, sendet der Vater des Lichts drei Dinge, die sie schützen auf dieser Erde. Und seine Kinder müssen das aber anziehen. Genau das beschreibt Paulus hier und er sagt, angetan oder begleitet euch, zieht an den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. So beschreibt Paul, es ist ein bisschen anders, wie in der Waffenrüstung wird die Gerechtigkeit beschrieben, aber das gehört alles zusammen. Und hier verwendet er in diesem Zusammenhang, damit wir nüchtern, wachsam sein und bereit sind, wenn Jesus kommt, beschreibt er den Brustpanzer als die Eigenschaften Gottes, seine Agapeliebe und der Glaube. Es beginnt mit Glaube und Liebe. Ne? So, und wenn man eine Rüstung betrachtet, bedeutet das, es werden alle lebenswichtigen Organe geschützt. Der Brustpanzer bezieht sich jetzt nicht bloß auf den oberen Bereich des Herzens und der Lunge, sondern er deckt den ganzen Bereich bis zum Gürtel ab eines römischen Soldaten. Ja. Also wohlgemerkt, hinten gibt es nichts von der Waffenrüstung, ne, für den Rücken. Weil ein Kind Gottes ist nie im Rückzug. Weil der König geht voran und du musst ihm folgen. Für uns gibt es nie Rückzug. Egal wie schwierig die Situationen sind, egal was du erlebst, zieh dich nie zurück. Dein Gott ist mit dir. Wenn du dich zurückziehst und dem Feind den Rücken zuwendest, bist du auf der ganzen Rückseite verwundbar. Das heißt, für Kinder Gottes, auch wie schwierig die Situationen sind, gibt es keinen Zurückzug, weil Gott dich selbst von hinten stützt. Amen. Er ist treu, er steht zu seinen Verheißungen, er steht zu dir. Er ist es, der dich von hinten her schützt und stützt. Deswegen brauchst du von hinten keine Waffenrüstung, weil er dich selber hält. Amen. So, ich will euch noch weiter ermutigen, aufbauen heute. Und das heißt, unsere geistlichen, lebenswichtigen Organe, unser Herz, woraus das Leben quillt, das Zentrum unserer Persönlichkeit, Herz, ist die Schnittstelle zwischen wiedergeborenem Geist und Seele. Alles, was sich hier drin abspielt, das Zentrum deiner Persönlichkeit, wird geschützt durch den Glauben und durch die Agapeliebe. Amen. Und so ist es bei jedem Soldaten so, dass er nicht nur eine schusssichere Brustweste hat, gerade wie jetzt die in Israel oder so, oder die Polizisten, sondern sie haben auch einen Helm. Weil das sind die beiden Bereiche, wo in kriegerischen Auseinandersetzungen in der Regel gezielt wird. Der Brustbereich, die lebenswichtigen Organe oder der Kopf, das Gehirn. So. Und da haben wir, auf unserem Kopf, haben wir den Helm. Und hier ist es dasselbe wie in der Waffenrüstung Alpha 6. Der Helm der Hoffnung auf das kommende Heil. Und dieser Helm, den werden wir uns auch noch betrachten. Gut, wir gehen der Reihe noch durch. Erstens ist hier der Glaube erwähnt, dass du dein Herz schützen musst. Jedes Mal, wenn Dinge kommen, die du nicht verstehst oder nicht einordnen kannst oder unsicher wirst, dann schütze dein Herz mit dem Glauben, mit diesem Brustpanzer des Glaubens und bau deinen Glauben auf mit den Worten der Wahrheit. Und erstes, was immer zuerst angegriffen wird, ist der Charakter und das Wesen Gottes. Das war schon im Garten Eden so, sollte Gott gesagt, also diese Verdrehung, diese falsche Gottesbilder, eine falsche Sichtweise von Gott. Der Teufel leugnet Gott nicht, sondern er verdreht das Wort und er verdreht den Charakter Gottes. Amen. Jakobus hat das schon gesagt in seinem Brief in Kapitel 3. Ihr glaubt, dass es Gott gibt. Ja, das ist nicht verkehrt, sagt er. Wer heute sagt, ich glaube an Gott, ist nicht unbedingt ein Grund, dass dieser Mensch gerettet ist. Jakobus sagt, wenn ihr sagt, ich glaube an Gott, aber eure Taten beweisen nicht, dass du glaubst, dann müsst ihr ein Fragezeichen machen. Und er sagt, ihr glaubt, dass es einen Gott gibt. Und dann sagt Jakobus dort, die Dämonen glauben das auch. Und sie zittern. Das heißt, die Mächte der Finsternis glauben, dass es Gott gibt, weil die sind aus dem Himmel rausgeflogen. Ja, die haben ja Gott gekannt. So, und wir müssen an den glauben, der uns erschaffen hat. Wir brauchen ein klares Charakterbild von Gott, von Gottes Wesen. Und das Erste, worauf unser Glaube, wo wir uns schützen müssen, dass wir glauben, wer und wie Gott ist, nämlich sein Charakter und dass er vollkommen gut ist. Wir haben das am Freitag, hier habe ich das ein Stück weit ausgearbeitet, zu dieser Fastengebetszeit. Und dass der Wille Gottes, wenn wir beten nach dem Vaterunser, dass der Wille Gottes geschieht, will ich nicht nochmal ins Detail gehen, aber die Schrift sagt, dass der Wille Gottes das Gute ist, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Und so, wenn das der Wille Gottes ist, ist es sein Charakter. Gott ist gut, er ist gütig, er ist gnädig, barmherzig, gerecht, heilig, hat kein Ansehen der Person, achtet jeden Menschen gleich. Und er ist voller Frieden und vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle. Könnte man noch fortsetzen. Aber das ist sein Wesen. Und wenn du Zweifel hast in deinem Herzen an der Güte Gottes, an seinem Charakter, dann merkst du, dass deine Waffenrüstung angeknabbert wird von Geschossen. Ja, der Feind greift ja an mit Pfeilen, geht über die Gedanken, aber auch hier ins Herz. Dann merkst du, wenn du an der Güte Gottes zweifelst, dann merkst du, du musst deinen Schutzpanzer des Glaubens auf deinem Herz wieder neu ausrichten. Machen wir weiter. Und der Glaube an seinen vollkommenen Willen für dein Leben, habe ich schon gesagt, dass Gott nur das Gute will für dich und nur das Beste, auch wenn du viele Dinge nicht verstehst. Er ist ein Vater und er weiß, was das Beste für uns ist. Amen. Glaube an sein Wort und an seine Verheißung. Du musst ihn kennen und du lernst Gott kennen aus dem Wort. Nur aus dem Wort Gottes erkennst du die Wahrheit über sein Wesen. Amen. Wir haben manchmal so sentimentale Vorstellungen, so auf der seelischen Art, wie Gott eigentlich ist. Und wir stellen uns das vor. Und Gott ist vollkommen anders. Er sagt, ich bin nicht so wie ihr Menschen. Er ist vollkommen anders. Und deswegen heißt nicht, wir können Gott verstehen, sondern du sollst an ihn glauben. Weil du mit deinem Verstand ihn nicht erfassen kannst. Dein Verstand ist wie eine Ameise und Gott ist im Vergleich wie der Mount Everest. Und so viel wie eine Ameise auf die 8.800 noch was Meter hochkam auf dem Mount Everest, genauso schwierig wird es dir fallen, mit deinem Verstand Gott zu ergründen. Deswegen hat er uns den Heiligen Geist gegeben, der uns die Gabe der Erkenntnis schenkt und uns das Wort Gottes offenbart, weil hier in diesen 66 Büchern hat Gott sich offenbart und das reicht für diese Erde. Du hast die Ewigkeit noch zu tun, ihn kennenzulernen über die Dinge, die nicht dort drin stehen. Aber ich denke, mir reicht das erstmal, hier die 66, hier dort durchzukommen. Ja? So, das bedeutet, du lernst Gott kennen aus seinem Wort und so baust du eine Beziehung zu ihm und so baust du deinen Schutzpanzer. Und wir hatten am Dienstag ein prophetisches Wort von einem Bruder angesprochen und das sind viele Dinge darin sehr wichtig und eins möchte ich auch für jetzt dieses Jahr noch betonen. Und er hat gesagt, dieses Jahr ist ein Jahr für die Gläubigen, sich tiefer im Wort Gottes zu vertiefen. Amen. Nutzt dieses Jahr, geht tiefer in das Wort Gottes und studiere ihn, wie er ist. Das bedeutet, fang von vorne an, 1. Mose 1 und Ende in Offenbarung 22. Lies komplett, du musst die ganze Story kennen. Amen. Lies das komplett durch und lies es so, dass du Gott kennenlernen willst in der Bibel. Nicht Informationen ziehen, irgendwo rausnehmen, deinen Verstand füttern, sondern les mal das Wort Gottes. Es gibt über einzelne Verse Nachsehen, es gibt verschiedene Arten. Aber ich nehme mir jetzt mal das, dass du Gott kennenlernst. Lies von vorne bis hinten durch und lese es so, als wäre es eine Geschichte. Als wäre es etwas, wo jemand sich dir in dem Geschriebenen vorstellt, wie er ist. Und so kannst du Gott erkennen in allen Seiten der Schrift. Sein Wesen, wie er ist, wie er handelt. Du lernst ihn einfach kennen. Lies von vorne bis hinten durch. Und ich kann dich nur ermutigen, wenn du auch nach vielen Jahren Christsein das noch nicht geschafft hast, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 durchzulesen, beginne jetzt. Denn die Zeit ist kurz. Und das baut deinen Brustpanzer auf. Du lernst ihn einfach kennen. Und dein Glaube wächst und die Erkenntnis. Und ich betone nochmal, wie in der vorletzten Predigt, er macht keine Kompromisse zur Wahrheit. Gott offenbart sich in seinem Wort durch, und das ist die Wahrheit. Und so wird es in Ewigkeit bestehen. Mach keinerlei Kompromisse mit dem, was Gott geschrieben hat. Amen. So, und dann geht es weiter. Beginne doch einfach mal dein Glauben zu erweitern, dass dieser Gott, der Vater, der so gut ist. Und ich hatte das am Freitag erwähnt, dass es der Wille Gottes ist, dass es dich überhaupt gibt. In der Offenbarung 4, Vers 11 steht. Es ist der Wille Gottes, dass er alles geschaffen hat, auch dich und mich. Also, dass es dich überhaupt gibt als Mensch, ist der Wille Gottes. Amen. Dass es dich gibt, ist sein Wille. Und der nächste Vers, den ich dort erwähnt habe, es ist der Wille des Vaters im Himmel, in Johannes 6 steht es, dass jeder, der an Jesus Christus, seinen Sohn glaubt, ewiges Leben hat und er wird ihn auferwecken am letzten Tag. Das heißt, es ist der Wille Gottes, dass du an Christus Jesus glaubst, dass er dir diese Gnade geschenkt hat und dass du eines Tages verwandelt oder auferweckt wirst, je nachdem, ob du lebst oder schon gestorben bist und die Ewigkeit mit ihm verbringst. Das ist sein Wille. Aber für diese Zeit auf dieser Erde, andersrum gesagt, viele fragen sich, was passiert denn dann im Himmel? Sitze ich dann auf einer Wolke und spiele die Harfe oder Geige oder Keyboard oder irgendwas? Der Lobpreis im Thronsaal ist der ganze Himmel ist voll von Lobpreis. Ich sagte eins, im Himmel hast du eine Berufung. Und diese Berufung beginnt hier auf der Erde. Gott hat dich geschaffen mit einer Bestimmung. Hat dich nicht einfach reingesetzt, so sei ein Mensch, iss und trink, schlaf, geh sonntags in den Gottesdienst, in der Woche auch noch in die Versammlung, bete zu mir und geh deiner Arbeit nach oder Schule und sei fröhlich. Nee, Gott hat eine Bestimmung in dich hineingelegt, als du gezeugt wurdest. Kam diese Bestimmung in dich hinein, war die schon drin. Und Gott hat ein Buch geschrieben über dein gesamtes Leben im Psalm 139. Ist der Vater hat dich doch geschaffen. Und er hat alle Tage deines Lebens aufgezeichnet. Und wenn du ihn kennenlernst und durch den Heiligen Geist, führt der Heilige Geist dich in alle Dinge hinein, die in diesem Buch des Vaters geschrieben stehen. Und wenn du bei ihm erscheinst, wird er das Buch deiner Bestimmung aufschlagen und wird sagen, in diese Bereiche bist du reingekommen, aber ich hatte noch so, so viel mehr. Oder du hast das und das getan und das steht gar nicht in meinem Buch. Das hast du selber gesucht. Das heißt, du brauchst die Gemeinschaft mit dem, der dich geschaffen hat, der dich in Christus neu geboren hat, der eine Bestimmung auf deinem Leben hat. Und setz doch in diesem, das gehört alles zu diesem Brustpanzer des Glaubens dazu. Lass dich doch ermutigen von deinem Vater im Himmel, jetzt in diesem Jahr deinen Glauben ganz neu, weil die Zeit ist kurz, freizusetzen, ihn zu bitten, darum zu ringen, nach deiner Berufung, die auf deinem Leben liegt. Amen. Und dass du sie erfüllst. Dass du deinen Auftrag erfüllst, den Gott auf dein Leben gelegt hat. Und das ist mehr wie der Alltag. Gott hat eine Berufung, eine Bestimmung für dich persönlich. Und fang an, ihn drüber zu suchen, danach zu eifern und in diesen Dingen schrittweise zu leben. Amen. Setz deinen Glauben frei. Amen. So, und das nächste ist, setz deinen Glauben frei, was die Berufung der Gemeinde ist. Und was sagt Paulus im Korintherbrief? So wie ich glaube, so rede ich auch. Das heißt, was in dem Herzen, die Fülle des Herzens fließt, der Mund über. Was du über dich selbst aussprichst, zeigt, was in deinem Herzen ist. Was du über die Gemeinde aussprichst, zeigt, was in deinem Herzen ist. Was du im Gebet aussprichst, zeigt, was in deinem Herzen ist. Lass dich doch neu erfüllen mit dem Wort Gottes, mit seinen Verheißungen. Und er steht immer zu seinen Verheißungen. Gott ist treu und was er sagt, sind seine Worte. Ob das nur aus dem Wort sind oder prophetische Worte, was dich persönlich betrifft oder die Gemeinde, hier. Es geschieht nie automatisch. Habakuk sagt, ich stehe auf der Warte. Prophet Habakuk, interessanter Name. Und er steht auf der Warte und dann sagt er, ich halte dir vor dein Wort. Ich habe es aufgeschrieben. Lass es geschehen in Israel, was du gesagt hast. Und so musst du mit den Dingen umgehen, die Gott zu dir gesagt hat. Gott, lass es geschehen. Vor der Gemeindegründung 2005, wir haben geschrien, wir haben gefleht im Geist, dass die Dinge durchkommen, die wir prophetisch empfangen haben, damals von Johnny Foot. Das war eine Prophetie, die war so voll des Geistes, ging durch uns durch wie Feuer. Und es war alles eine Bestätigung und wir haben das Gott vorgehalten und Gott hat es erfüllt. Du musst darum ringen, in deine Berufung reinzukommen, weil es einen gibt, der dir auf allen Wegen widersteht. Lass dir von Satan deine Berufung nicht stehlen, deine Bestimmung auf deinem Leben. Ich erinnere mich an den Seher-Prophet, das heißt, er hat die geistige Welt gesehen wie die natürliche. Viele kennen ihn noch, den Bert Holleran aus USA. Der war oft in Liechtenstein in der Gemeinde, hat die Engel gesehen, alles, wo die Gemeinde Liechtenstein gebetet hat. Er ist mit Gerd durch Liechtenstein gefahren und hat gesagt, hier bitte anhalten, hier steht ein Engel, hier habt ihr gebetet. So hat er gesagt, ja, hier steht der Nächste. Das heißt, überall, wenn wir draußen manchmal beten, ne, Gebetszeiten haben, überall sind Engel postiert und die gehen nicht wieder. Und er hat gesagt, hat die Eltern ermutigt und ermahnt, wenn die Frau schwanger ist, sie sollen über die Bestimmung des Kindes beten, dass die bewahrt bleibt und vor allen Dingen bei der Geburt. Und er hat es beobachtet, er hat es im Geist ja gesehen, auch bei seinen eigenen Kindern, dass bei der Geburt stehen Engel Gottes dabei mit der Bestimmung für das Kind, wenn es geboren wird. Um es zuzuteilen. Und gleichzeitig hat er Dämonen gesehen, die diese Bestimmung rauben wollten. Es war bei der Geburt dieser Gläubigen, eigentlich der Menschen, der Kinder, waren dort ein Kampf in diesem Kreissaal oder je nachdem, wo das Kind geboren wurde, um die Bestimmung. Der Teufel wollte sofort die gottgegebene Bestimmung rauben. Deswegen ist es für die Eltern wichtig, dort zu beten, dass diese Dämonen gebunden sind, auch. Das muss man bestimmt verstehen. Amen. Ich weiß nicht, ob jemand schwanger ist zur Zeit, aber das sollte man beachten. Auch wenn das Kind schon geboren ist, bete, dass die Berufung des Kindes bewahrt bleibt und dass es durchkommt. Bete über deinen Kindern. Nicht nur über dein eigenes Leben, sondern für deine Nachkommen. Amen. Weil es gibt eine Generationssegenlinie. Amen. und ergreife ganz neu den Glauben, dass Gott in unserem Land noch was tun wird. Ich habe die Leiter diese Woche ermutigt und aufgebaut. Ich sagte, wir müssen ganz neu den Glauben haben, dass Gott hier in Deutschland noch was wirkt. Dass Gott in Deutschland, dass Deutschland nicht vergessen hat und dass Gott auch hier im Erzgebirge, auch wenn viel Widerstand da ist, in dieser Stadt noch was tut. Amen. Seid ermutigt. Und das Letzte ist, es gibt noch mehr, aber wir wollen ja zu den anderen Dingen auch noch kommen. Hab Glaube, dass Gott Gebet erhört. Hab Glaube an die Treue Gottes, an seine Güte und dass er Gebet erhört und beantwortet. Hab den Glauben, wenn du betest, dass er dich hört und erhört. Aber beachte dabei, dass Gott dir nicht alles gibt, was du willst. Nur das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und dass er manchmal nicht sofort antwortet, entweder das sind geistliche Mächte, wie bei Daniel, die den Engeln widerstehen, oder Gott lässt dich warten, damit du etwas lernst, was der heutige Mensch kaum noch hat. Das ist Geduld und Ausharren. Denn durch Glaube und Ausharren werdet ihr die Verheißung erben. Es geht nicht mal so lange wie bei Abraham, ne? Da hier viele, ja, ich glaube, 20 Jahre oder 27 Jahre, man muss da warten, 20 Jahre muss er warten, auch noch mehr, 25 Jahre muss er warten auf seinen Sohn, so lange geht es nicht. Aber Gott will deine Geduld nicht so lange stretchen. Aber du brauchst, manche Dinge werden nicht beantwortet oder nicht gleich, weil noch nicht der Zeitpunkt gekommen ist, oder du brauchst einfach eine Charakterschule. Und das ist Ausharren. Weil Gott trainiert uns auch. Er erzieht uns. Und dieser Glaube ist genau das, was Jesus Christus sucht, wenn er auf die Erde zurückkehrt. Und wir leben in dieser, sag ich mal, Englisch lässt sich es besser ausdrücken, in der Season, in diesem Zeitraum, wo Jesus jederzeit kommen kann. So, und er sucht etwas, wenn er zurückkehrt bei seiner Braut. Und genau das, dass sie diesen Brustpanzer getragen hat. Wir sprechen von dem Teil des Brustpanzers, der Glauben heißt. Und hier schreibt oder sagt Jesus selbst in Lukas 18, ich nehme nur den Vers 8, davor geht es, dass Gott Gebet beantwortet. Und er sagt in Vers 8, ich sage euch, Gott wird ihnen schnell Recht verschaffen, wenn sie zu ihm gebetet haben, Tag und Nacht. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt oder wenn er zurückkehrt, wird er auch den Glauben auf der Erde finden. Amen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, wird er es sehen, dass du diesen Brustpanzer des Glaubens getragen hast. Dass du Glauben bewahrt hast. Amen. Lasst euch aufbauen, zieht das an, diesen Glauben, worüber wir jetzt gesprochen haben. Auf andersrum gesagt, was hast denn du zu verlieren? Wenn du Glauben einsetzt in das Unmögliche. Du hast nichts zu verlieren. Das Wort sagt, Kühnheit des Glaubens wird von Gott belohnt. Amen. Aber du hast viel zu verlieren, wenn du keinen Glauben hast. Amen. Ich möchte nur ermutigen, hab Glauben für dein Leben, hab Glauben für deine Ehe, deine Familie, hab Glauben für diese Stadt, Region, selbst für Deutschland. Hab Glauben, dass Gott hier etwas wirkt. Du kannst nichts verlieren, aber du kannst viel verlieren, wenn du keinen Glauben hast. Weil im Hebräer steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die in Christus gerecht gemacht worden sind, werden aus dem Glauben heraus leben. Wenn dieser Gerechte sich aber zurückzieht, zurückweicht, ablässt, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Weil wenn du glaubst und Gott das Unmögliche zutraust, dann merkt er, dass du eine Beziehung zu ihm hast und dass du ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufgebaut hast. Dein Glaube zeigt deine Beziehung zu Gott. Ich meine aber jetzt nüchtern. Ich meine nicht das Übertrete. Gibt es auch, das religiös übertrete. Das meine ich nicht, das muss man, sondern es geht der Glaube, der auf das Wort gegründet ist, auf das Reden des Heiligen Geistes, setze dort alles rein. Amen. Kühnheit. Wie da Israel Naphtali gesagt hat, schlage nicht dort dreimal mit dem Pfeil auf den Boden, sondern schlage fünfmal. Amen. Diese Art von Glauben brauchen wir unter uns wieder. Und dieser Glaube erschüttert die Festung der Finsternis, mit Fasten verbunden und Anbetung, erschüttert die Festung der Finsternis in dieser Region und sie brechen, wie bei Jericho. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos. Und ein weiterer Punkt, und das bezieht sich wieder auf dich persönlich, und das möchte ich dir auch nochmal zur Ermutigung sagen, dass du mal den Blick von himmlischer Seite her bekommst auf dein Leben. Nur ein Aspekt. Glaube, dass Jesus Christus, der Bräutigam, an dir arbeitet. Glaube, dass er an deinem Herzen beständig am Arbeiten ist. Er sehnt sich viel, viel mehr, dass du in die Reife des Christus kommst, wie du. Und das ist dieser Glaube, wenn du manchmal an dir selber verzweifelst, wenn du an deine Grenzen kommst, wenn du versorgst, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du in einer Sackgasse steckst, in Wüstenzeiten dich befindest oder im geistlichen Ägypten. Glaube, dass der Bräutigam an dir arbeitet und er lässt dir nach. Er nimmt zu, bis zu dem Tag da zurückkehrt. Amen. Er arbeitet an jedem Einzelnen, die sich ihm hingegeben haben. Und das sage ich dir zur Ermutigung und setze deinen Glauben rein. Das heißt, schwierige Zeiten, in denen du drin bist, schwierige Situationen dienen zu unserer Charakterformung. Wüstenzeiten haben auch ein Ende. Geht's ins verheißene Land. Aber bevor wir ins verheißene Land kommen, kommt erst die Zeit der Wüste. Und die musst du durchhalten an die Treue und Güte und Barmherzigkeit Gottes, an seine Verheißung und an seine Versorgung. Aber der Glaube bedeutet, es kommt das verheißene Land. Amen. So, und das verheißene Land ist der Charakter von Jesus Christus. Das heißt, schwierige Situationen formen unseren Charakter. Und das Erste, was geformt wird, es zerbricht unseren Stolz. So, aber jetzt, was Jesus an uns wirkt, und er sagt im Vers 25, der Paulus beschreibt das Epheser 5, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das hat er am Kreuz getan. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Das heißt, Jesus hat dich geheiligt, gereinigt. Er ist dabei, das ständig zu tun. Und er reinigt dich durch das Wasserbad des Wortes. So, und wenn du ein Bad nimmst, was musst du machen? Du musst den Wasserhahn aufdrehen, die Wanne verlaufen lassen und dann musst du reinsetzen. Und genauso, wenn Jesus dich wäscht mit dem Wasserbad seines Wortes, musst du den Wasserhahn aufdrehen und musst dich in das Wort Gottes hineinbegeben. Es selbst studieren oder hören. Amen. Gibt ja manche... Ich nehme mehr auf über das Lesen. Mich stört das, wenn ich höre, Bibel ist nicht schlecht zur Proklamation, aber da komme ich nicht recht klar. Ich muss es lesen und ich brauche Ruhe und das verarbeiten. Der Richard hat mir mal vor Jahren mal den Hinweis gegeben oder die Empfehlung, wenn du Bibel liest, tu die ganze Zeit in Sprachen beten, du verstehst es besser. Also durch der Heilige Geist. Ich kann das nicht. Ich brauche Ruhe. Nimm mal so, ich brauche Ruhe und dann kann ich das Gelesene in der Stille richtig gut verarbeiten. Aber manche schaffen das nicht über das Lesen. Die hören deine Hörbibel, gibt es also da sehr gut. Durch das Hören kommt genauso das Wort Gottes, wird der Glaube aufgebaut. Amen. Aber der Herr wäscht dich durch sein Wort. Du musst dich dem Wort aussetzen. Wenn du zu Hause eine Wanne hast, lässt kein Wasser rein und steigst den rein, ja, wird es irgendwann mal Frauen, die um dich herum sind, eine Klammer für die Nase. So, aber oh, geistig gesehen. Das heißt, setz dich dem Wasserbad des Wortes aus. Er reinigt dich. Er ist beständig dabei bei jedem Wort, was du hörst, was du liest. Er reinigt dich. Und dann im Vers 27 steht, was Jesus in dir wirkt, seit dem Tag, da du dich bekehrt hast. bis zu dem Tag, wo du von der Erde gehst oder wenn er zurückkehrt, damit er sich selbst, damit er sie, also die Gemeinde, sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, dass sie weder Flecken noch Runzel noch irgendwas Ähnliches habe, dass sie heilig und tadellos sei. Das heißt, Jesus ist beständig an dir am Arbeiten, damit du rein, makellos, fleckenlos, tadellos bereit bist, wenn er kommt. Und so stellt er die Gemeinde vor sich. Das ist sein Wirken an dir. Nicht mal ein Flecken, nichts, ein reines, unbeflecktes Gewand. Wie er. Und er ist da rund um die Uhr an dir am Arbeiten, auch in der Nacht. Amen. Er kann dir Träume senden, die dir Dinge aufzeigen, die du in Ordnung bringen musst, wo die Flecken weg müssen. Und er kann dir anderswo Dinge aufzeigen, wo er sagt, das muss weg, das, ich reinige dich. So, nimm diesen Brustpanzer des Glaubens, das ist ein Schutz für dein Herz. Amen. Jetzt machen wir mit der Liebe weiter. Weil dieser Brustpanzer besteht aus diesen zwei Elementen, Glaube und Liebe. Und da Liebe, die Liebe, die Agape-Liebe, ist genauso ein Panzer für das Herz, ein absoluter Schutz. Und diese Liebe besteht aus der Liebe Gottes, die in Christus Jesus offenbart wurde. Und von dieser Liebe, laut Römer 8, kann dich niemand nichts trennen. Nichts Sichtbares, nichts Unsichtbares. Sehr gut. Du musst sie bewahren. Und diese Liebe ist die Sehnsucht deines Bräutigams nach dir. Amen. Die Liebe ist die Sehnsucht deines Bräutigams nach dir. Er sehnt sich so sehr nach dem Tag seiner Wiederkunft und dir und dich zu sich zu holen, was du nicht verstehen kannst. Und seine Liebe geht über unser Verständnis. Schütz dich mit dieser Liebe, dass er dich so sehr liebt, dass er dich zu sich ziehen will, dass er darauf wartet, bis der Vater die Posaune Gottes bläst oder blasen lässt im Himmel und dieser Tag kommt. Das heißt, schütze das Herz und denk immer daran, er hat eine absolute Sehnsucht nach dir, auch wenn du unvollkommen bist. Er sehnt sich nach dir. Das bewahrt dein Herz vor Entmutigung, vor Zweifel und vor Abfall. Denn laut 2. Korinther 11, Vers 2 sind wir mit Christus verlobt. Ich gehe nicht ins Detail rein. Das haben wir alles bei der jüdischen Hochzeit, habe ich die Station mal durchgenommen. Das heißt, wir sind mit Christus im Verlobungszustand. Und dieser Verlobungszustand ist nicht wie in Deutschland, sondern bei der jüdischen Hochzeit war das ein rechtskräftiger Ehebund. Es war alles schon fix und fertig. Wurde besiegelt durch den, wo die Frau dann oder die Braut dann auch den Kelch genommen hat und ebenso getrunken hat. Damit hat sie ihre Zustimmung gegeben. So, und diesen Kelch hast du genommen, indem du dich zu Jesus Christus bekehrt hast. Und in dem Moment wurdest du mit ihm verlobt. Man kann auch was Mörder. Ist okay. Und du bekräftigst das jedes Mal beim Abendmahl, bekräftigst du deine Verlobung mit Jesus. Und was ist die Verlobung? Bedeutet, ich gehöre jemandem und ich bin abgesondert und ich gebe mein Herz keinem anderen. Ich begehe keinen geistlichen Ehebruch. Sondern mein Herz gehört einem und für ihn bereite ich mich vor, dass er zur Hochzeit kommt. Amen. Aber wir reden jetzt von der Seite des Bräutigams. Das heißt, er hat eine absolute Liebe und Sehnsucht nach dir. Und diese Liebe hat er uns erwiesen, dass er für uns starb, als wir noch meilenweit weg waren von ihm. Amen. So, und dann schreibt Paulus über die Liebe des Christus in seinem Gebet in Epheser 3, Vers 19, denn die Liebe, um die Liebe des Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, damit er erfüllt werdet bis zur ganzen Gottesfülle. Das heißt, du musst darum bitten, Herr, offenbare mir deine Liebe. Ich spüre das jetzt nicht, ich erkenne, es ist mir zu hoch, ich verstehe es nicht. Dass du mich liebst, wie du mich liebst. Ja, ich weiß das irgendwie, es steht in deinem Wort, aber es ist für mich keine Erfahrung. Liebe muss erfahren werden. Liebe musst du erleben. Liebe muss dich hier schützen in deinem Herzen. Amen. Und so schreibt Paulus, betet darum, das ist ein Gebet an die Gemeinde, betet darum, dass die Liebe des Christus für dich erfahrbar wird, die alle Erkenntnis übersteigt, dass du sie erkennst. Die Liebe des Christus, die alles menschliche Erkenntnis übersteigt, wird nicht hier oben empfangen, sondern in deinem Geist. Durch den Heiligen Geist wird die Liebe ausgegossen und er offenbart dir die Liebe Gottes. Oder jetzt die Liebe des Christus. Und du musst seine Liebe erkennen. Und je mehr du seine Liebe erkennst, umso dicker wird dein Schutzpanzer des Glaubens auf deinem Herzen. Und nichts kann dich irgendwo abbringen. Keine Ablehnung von Menschen, keine Angriffe von Dämonen, keine Widerwärtigkeiten deines Lebens können dich irgendwo von der Bahn abbringen, von deinem Kurs abbringen, weil diese Liebe so stark ist, weil du sie erkannt hast. Amen. Und diese Liebe des Christus ist für jeden seiner Braut gleich. Der Unterschied ist, der eine erkennt es und der andere nicht. Und das möchte ich euch jetzt noch mitgeben als Hinweis, damit du diesen Panzer aufbauen kannst. Nicht nach Hause gehst, okay, die Liebe Gottes und jetzt, ich lege das jetzt an. Du musst sie erkennen, ringe darum, wie Paulus ja schreibt. Herr, lass mich deine Liebe erkennen, lass mich deine Liebe erfahren. Und wie wir aus dem Wort Gottes heraus kennen, ist der Anfang von Erkenntnis und Weisheit die Furcht Gottes. Laut Sprüche 1, Vers 7. Der Anfang, der Beginn von Erkenntnis steht dort, ist die Furcht des Herrn. Du erkennst die Liebe Gottes nicht in deinem Leben in diesem Maß, wie es sein darf oder wie Gott es will, weil bei dir in deinem Herzen oder bei uns in unserem Herzen die Furcht Gottes nicht vorhanden ist, in dem Maß, dass es Verständnis und Weisheit öffnet. Versteht ihr diesen Schlüssel? Die Furcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis und Weisheit. Dort beginnt alles. Und wenn du Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort hast, übrigens sein Wort, er sprach und das Universum stand da. Und dasselbe Wort hast du hier zwischen zwei Buchdeckern. Dasselbe Wort. Und Ehrfurcht vor ihm, Respekt, Ehrerbietung vor ihm und seinen Geboten, vor seinem Wort. Wenn du das in deinem Herzen verlangt danach hast und das in deinem Herzen hast, wird die Liebe Gottes dich überfluten. Amen. Die Furcht des Herrn ist der Beginn von Erkenntnis. Und viele haben sich gefragt, okay, die fünf törichten und die fünf weisen oder klugen Jungfrauen, da haben viele geraten, was ist das, die Eigenschaft der fünf klugen Jungfrauen, die bereit waren, wenn Jesus kam? Oder der Bräutigam kam. Das Wort sagt es schon. Es waren fünf weise oder kluge Jungfrauen. Und der Anfang von Weisheit ist die Furcht des Herrn. Und was die fünf hatten und die anderen nicht, war die Furcht Gottes. Amen. Und weil sie die Furcht Gottes hatten, hatten sie Weisheit, sich zusätzlich das Öl zu kaufen. Das steht für den Heiligen Geist. Amen. Und seine Liebe, wenn die Furcht des Herrn da ist und seine Liebe uns füllt, dann fängt sie unser Herz an zu bearbeiten. Und seine Liebe zerbricht die Macht des Teufels in unserem Herzen. Sie zerbricht, sie ist stärker wie alles andere. Sie zerbricht Furcht. Kommen wir nochmal drauf. Sie zerbricht die Wurzel von Furcht, Stolz. Sie zerbricht unsere Ich-Bezogenheit und unsere Opfermentalität. Amen. Und das zerbricht die Liebe und füllt uns mit seiner Liebe jeden Mangel aus. Amen. Schaut Jesus Christus an. Er war voll der Liebe Gottes. Und er war aber auch der abgelehnste Mensch. Und es hat ihn nicht aus der Bahn geworfen. Er hat gesagt, auch wenn alle gehen, der Vater ist mit mir. Er war sicher in dieser Identität. Und so möchte Christus uns gründen. Wir bleiben im Licht, wir bleiben im Tag, wenn wir die Furcht des Herrn haben, die Liebe Gottes uns so erfüllt, dass diese alten Muster der alten Natur vollkommen entfernt und zerbrochen werden und stattdessen die Liebe Gottes uns erfüllt. Amen. Und diese Liebe, wenn die ihr Werk tut und diesen Stolz zerbricht und all diese Dinge, sie bringt eine Frucht hervor. Und diese Frucht hat Jesus selbst erwähnt, die müssen wir lernen. Das heißt, wenn wir die Braut von Jesus Christus sind, dem Bräutigam, gibt er uns in Matthäus 11, 29 ein Bild der Gemeinschaft und er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr müßig beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch Leben geben. Und dann sagt er, kommt unter mein Joch. Das heißt, Jesus sagt, lass dich, Braut und Bräutigam, Mann und Frau sind eine Einheit. Und sagt Jesus, wenn du meine Braut sein willst, komm unter mein Joch. Na, wie die Ochsen damals, oder die Pferde, die den Pflug gezogen haben, die hatten ein Joch über dem Nacken, waren zusammengespannt. Wenn der eine hier hingegangen ist, muss der andere mit. Wenn der andere stehen geblieben ist, muss der andere. Na, der eine gegangen ist, muss der andere auch mit. Und meistens hat man einen erfahrenen Ochsen mit einem jungen zusammengespannt, weil der Junge musste lernen von dem Erfahrenen. Also mir müssen, und genauso sagt Jesus in Matthäus 11, 29, ja, Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Das heißt, wenn wir die Braut von Jesus sind, müssen wir uns unter das leichte Joch von Jesus Christus begeben. Wenn wir uns nicht drunter begeben, begeben wir uns das Joch des Fleisches und des Teufels und des Knechtschaft für zum Verderben. Und es ist schwer, drückt dich nach unten und bringt alle möglichen Dinge, die einem Menschen nicht gut tun. Aber hier, das Joch von Jesus ist sanft und leicht. Und er sagt, kommt, du musst freiwillig drunter gehen. Komm unter meine Joch der Liebe. Das Joch der Liebe ist sanft und leicht. Lass dich unter sein Joch der Liebe einspannen. Er zwingt dich nicht, er gibt okay Zaumzeug und ran jetzt hier, sondern er lass dich einspannen und dann folge mir. Und dann erwartet er, dass wir von ihm lernen. Und dieser Lernprozess dauert dein gesamtes Leben. Solange wie du unter dem Joch bleibst, lernst du. Und du erlernst den Charakter des Himmelreichs. Den Charakter von Jesus Christus. Und das ist die Frucht der Liebe. Demut und Sanftmut. Demut lernst du. Und Demut, wohlgemerkt, ist keine Frucht der neuen Früchte des Geistes. Steht dort nicht dabei. Sondern Demut lernst du, indem du mit Jesus unter einem Joch läufst. Und er zerbricht deinen Stolz. Er nutzt alle möglichen Dinge dazu, Lebensumstände, dies, das und jenes, dass dein Stolz zerbrochen wird. Du kannst aus dem Joch wieder ausbrechen. Gib mir jetzt zu weit. Aber wenn du drunter bleibst, zerbricht er das. Lernt von mir Demut und Sanftmut. Demut ist die Frucht der Liebe, wenn der Banzer echt da ist. Und wirst du von wunderbarer Verheißung von ihm kriegst, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hier kommt Ruhe rein. Wenn du mit Jesus unter das Joch läufst, mit ihm gehst und von ihm Demut lernst, kriegst du Ruhe und Frieden in deine Seele. Amen. Wie viele Menschen, heutzutage hat die Menschen draußen, auch junge Generationen, ich sage es mal, ist vom Wohlstand her die verwöhnteste Generation, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Vom Äußeren her. Die haben alles, die haben allen Wohlstand, alles, was, wenn ich zurückschaue, wie wir aufgewachsen sind. Ich habe es meinem Bruder erzählt, im Jüngeren hier, und meinen Enkeln erzähle ich das öfters, wo es jetzt mal so kalt war, ja. So nicht ganz so kalt, so 14 Grad minus. Ich habe bei 32 Grad minus Fußball gespielt. Lange. Bei meinem Opa im Garten Westen noch spiele ich heute. Ich wollte raus. Ich sagte, auch bei 32 Grad minus wird Fußball gespielt. Und dann hat mich der Bruder gefragt, aber du hast dich richtig angezogen und so. Ich sagte, weißt du, was wir hatten? Nichts groß. Abgetragene Sachen von anderen, von meinen Cousins. Irgendwelche haben wir uns rangewirbelt. Die Handschuhe, das kannst du alles vergessen. Heutzutage wird es keiner mehr anziehen. Nicht mal bei 1 Grad minus. Und so haben wir dort, und dann, wenn du reinkommst am Kachelofen, das Blut kam zurück in die Fingerspitzen, in die Füße. Du bist an die Decke gegangen. Aber so haben wir den Winter erlebt. Aber mit großer Freude, viel Schnee und Frost. So, aber wir hatten auch keine Schuhe frei. Nehmen wir bei 30 Grad minus, gab es keine Schuhe frei. Da wurde der Braunkohledreck immer, wurden mehr Schubkanten in den Schulheizungskessel geworfen. Das war nicht mal Brikett, das war bloß noch Mutterboden zum Schluss. Okay, aber was ich sagen will, aber diese heutige Generation hat keine Ruhe in ihrer Seele. Keine Identität, keine Ruhe in ihrer Seele. Und das ist nicht bloß die Junge, es sind viele Menschen arm in unserem Land. Wohlstand bringt keine Veränderung hier drin. Nur Jesus Christus. So, wir brauchen Ruhe für unsere Seelen. Einfach Ruhe. Shalom bringt der Fürst des Friedens in dein Herz, wenn du mit ihm läufst. Demut bringt immer Frieden. Hast du keinen Frieden im Herzen, hast du einen Mangel an Demut. Versteht ihr? Das schützt alles dein Herz. Die Liebe, die Demut und der Frieden. Amen. Und dann, wenn du Ruhe in deiner Seele hast, bist du fähig, auch andere zu lieben. Und dann lebst du als Braut von Jesus Christus für ihn hier auf dieser Erde. Nochmal, die Liebe, der Schutz für dein Herz, er liebt dich. Er liebt dich immer. Er kümmert sich um dich, er baut dich auf und daraus kriegst du deine Identität. Du bist ein Kind Gottes und die Braut von Jesus Christus. Nimm diese Liebe an und er bringt eine Frucht unter dem Joch und das ist Demut. Dann bringst du Frieden, Ruhe, Shalom für dein Herz und dann kann er dich gebrauchen. Amen. Baut das mit dem Glauben zusammen. Es gehört alles zusammen. Und jetzt kommen wir zu einem Helm der Hoffnung auf das Heil. Was bedeutet Hoffnung? Also dieses Wort Hoffnung, was dort steht, kann man folgendermaßen gut übersetzen, dass man es versteht. Weil unter Hoffnung, was kannst du dir da vorstellen? Ich mag es immer, wenn das mir erklärt wird, dann verstehst du es besser. Hoffnung bedeutet frohe Erwartung von etwas Gutem mit der Zuversicht, es zu erhalten. Hoffnung bedeutet, hier oben, ne, in deinen Gedanken, frohe Erwartung, eine frohe Erwartung, nicht eine Erwartung von was Schlimmem, sondern eine frohe Erwartung von etwas Gutem mit der Zuversicht, es zu erhalten. Eine frohe Erwartung, etwas Guten mit der Zuversicht, es zu erhalten. Das ist Hoffnung. Und damit sollst du deinen Kopf schützen. Weil das ist der weitere Teil eines Soldaten, der geschützt wird, das lebenswichtige Organ, dein Gehirn. Die haben alle Helme da, aber die Helme zur Zeit der israelischen Krieger damals waren nicht die Stahlhelme wie heute, sondern die lagen fest an, Bronze war das meistens, eine Legierung. Und dann gingen die nach oben so zu und hatten wie so eine kleine Spitze. Und die waren deswegen so geformt, dass Pfeile hatten keine Angriffsfläche. Jeder Pfeil, der ankam auf den Kopf, ist irgendwo in eine Richtung abgeprallt. So, und diesen Helm sollst du tragen und das ist ein Schutz für deine Gedanken. Und das ist das, was wir dringend brauchen. Wir brauchen diese Vorerwartung in unseren Gedanken. Davon sollen unsere Gedanken ständig erfüllt sein, auch wenn alles andere Sorgen und wenn dein Leben auf dieser Erde läuft nun mal so weiter. Aber du sollst diesen Helm tragen, der dich schützt vor den Attacken des Teufels, der Furcht, der Entmutigung, der Verwirrung, der Täuschung, der Verführung. All das schützt deinen Verstand, wenn du die Vorerwartung von etwas Guten hast, mit der Zuversicht, dass es bald erhältlich ist. Und von was redet Paulus hier? Es ist nicht eine Hoffnung auf irgendwas Guten, sondern die Hoffnung auf das Heil. Die Hoffnung auf die Erlösung, die Hoffnung auf die Errettung deiner Seele. Und im Titusbrief erwähnt Paulus diese Hoffnung mal und definiert sie ganz klar, was das bedeutet, die Hoffnung auf das Heil. Und er schreibt hier, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Er schreibt sogar, eine Hoffnung, die dich mit absoluter Glückseligkeit erfüllt, die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Retters Jesus Christus. Und er beschreibt hier die Hoffnung auf das Heil, dass wir mit einer Glückseligkeit, mit einem inneren totalen Erfülltsein die Wiederkunft von Jesus Christus erwarten. Die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Retters und Gottes Jesus Christus, nämlich die Wiederkunft des Herrn. Davon musst du deine Gedanken erfüllen, dass diese frohe Erwartung sich in Kürze erfüllen wird. Hab jetzt schon diese Vorfreude, weil das ist eine glückselige Hoffnung, eine Hoffnung, die Freude freisetzt. Und das schützt deine Gedanken. Und diese Freude am Herrn ist deine Stärke und deine Kraft. Jetzt schau mal in deine Gedanken rein. Bist du erfüllt in deinen Gedanken mit der Vorfreude, dass Jesus bald kommt? Das ist der Helm der Hoffnung auf das Heil. Oder was hoffst du in der Zukunft? Viele gute Dinge, ja, für dein persönliches Leben. Aber für alle uns, das ist individuell. Aber für alle von uns kommt dieser Tag, der uns holt. Hast du diese Vorfreude in dir? Hast du diese Hoffnung? Hast du diese Zuversicht? Amen. Ich möchte doch einen Vers rausnehmen aus dem 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Und dort schreibt Johannes, was dann geschieht. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen. An diesem Tag des Heils, wo Jesus Christus zurückkehrt, wirst du in einem Bruchteil von einer Sekunde verwandelt werden. Hier auf dieser Erde. Es geschieht in einem Bruchteil von einer Sekunde, dass du genau denselben Körper hast wie Jesus Christus. Amen. Das liegt vor dir. Und darauf sollst du deine Hoffnung richten, die frohe Erwartung, dass das geschieht. Und Paulus schreibt im Römer 8 sogar, dass wir dann auch uns sehnsüchtig ausstrecken sollen. Amen. Ein Körper, der nicht mehr müde wird, ein Körper, der überall, da hier mal sein kann, da und dort, keine Begrenzung mehr, keine Krankheit, kein Tod. Dein Verstand hat eine tausendfache, mehr höhere Kapazität wie dein gefallener Verstand auf dieser Erde. Und das ist alles nicht ganz schlecht, denn den Körper zu haben wie Jesus Christus. Aber was mich am meisten begeistert, wo ich diese Hoffnung so sehr habe und was mich beflügelt, ist das, was Johannes hier auch beschreibt. Wir werden ihm gleichgestaltet, wir werden ähnlich sein wie er vom Körper her, wenn er offenbar werden wird, das heißt, wenn er seine Braut holt, und wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen. Also ich sehe diesen Tag herbei. Ich erwarte das. Ich sehe Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht. Ich habe einen Körper, der mich fähig macht, ihn zu sehen. Ich falle nicht irgendwo um oder wie manche, die im Himmel waren, wieder zurück. Ich sehe bloß einen Umriss von ihm, nur Herrlichkeit, nur Licht. Nein, wenn ich denselben Körper habe wie er, kann ich ihm in die Augen schauen. Amen. Ich werde ihn sehen, wie er ist. Und ich werde alle Zeit bei ihm sein. Amen. Das ist unsere Hoffnung. Und Paulus, ich nehme die Stelle aus Zeitgründen Römer 8 nicht raus, aber sagt, auf Hoffnung hin sind wir errettet. Du bist errettet auf diese Hoffnung hin, dass dieser Tag kommt. Und diese Hoffnung sollst du tragen, wie einen Helm, diese Zuversicht verwandelt, aber ihn sehen, wie er ist. Und die Ewigkeit mit ihm verbringen, an den du dein Leben lang hier geglaubt hast. Amen. Füll deine Gedanken, schütz deine Gedanken damit. Und der nächste Vers sagt, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, Vers 3, der reinigt sich, so wie er rein ist. Das heißt, die Braut bereitet sich vor. Amen. Reinigt sich, legt alle Unreinheit, legt alles ab, damit sie rein, makellos und heilig vor ihm steht. Jeder, der diese Hoffnung hat, heiligt sich, reinigt sich. Weil er weiß, dieser Tag ist nahe und es kann jeden Moment geschehen. Amen. Und Paulus spricht, und möchte ich jetzt schließen, im Vers 9, wir hatten im Vers 8, hier aus dem 1. Thessalonicher 5, kommen zurück zum Ausgang, dass wir angetan werden und anziehende Brustbahnen des Glaubens, der Liebe, Helm der Hoffnung auf das Heil. Und dann sagt er Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Er bestätigt hier nochmal diese Hoffnung auf das Heil. Was vor uns liegt, ist das Zorngericht auf dieser Erde und das Heil in Jesus Christus. Aber er hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, was dann auf dieser Erde losbricht, die 7 Jahre, sondern er hat uns bestimmt, das Heil zu erben. Amen. Was das bedeutet, kannst du nur im Zusammenhang erkennen, wenn du in der Offenbarung liest, was danach geschieht. Oder du kannst auf der Webseite nachlesen, diese Prophetie von der alten Dame aus Norwegen 1968, die die Ereignisse vor der Wiederkunft von Jesu gesehen hat auf diesem Planeten. Und ein Punkt nimmt sie raus. Jesus holt seine Gemeinde und dann wird der dritte Weltkrieg losbrechen an einem Ort, wo es keiner für möglich hält. Und er wird erst mit konventionellen Waffen geführt und dann mit atomaren Waffen. Und Amerika, Australien und Europa werden damit in Mitleidenschaft gezogen, also verseucht. Und viele, die das überleben, das Szenario aus den nördlichen Regionen werden dann nach Afrika auswandern, weil man hier nicht mehr leben kann. Alles verstrahlt. So, das hat sie gesehen. Aber kurz vorher holt Jesus seine Gemeinde und dann bricht es los. Da kannst du diesen Vers besser verstehen. Das ist diese Hoffnung. So, und die Entrückung, die Auferstehung der Toten, die Entrückung kannst du auch anders bezeichnen. Die Entrückung ist eine Evakuierung vor einem Desaster. Genau das ist es. Und man hat es jetzt auch bei den letzten Kriegen auch festgestellt, Russland, Ukraine oder Israel, wenn ein Land in Kriegsvorbereitung mit einem anderen ist, das Erste, was dieses Land macht, es zieht aus dem gegnerischen, feindlichen Land die Botschafter und die Diplomaten ab, holt sie nach Hause. Amen. Versteht ihr? Sie holen ihre eigenen Leute, ihre Diplomaten, ihre Botschafter nach Hause. Fliegt aus. Sofort. Denn hier kommen militärische Auseinandersetzungen. Wir möchten nicht, dass unsere Botschafter dabei umkommen. Also sie ziehen die Botschafter ab, bevor es zum Krieg kommt. Und genauso, das macht Jesus Christus. Er zieht seine Botschafter, die wir sind, an Christi Stadt. Er zieht seine Botschafter und seine Braut ab. Er evakuiert sie zu ihm, bevor das Zorngericht auf die Erde fällt. Und wie gesagt, wir müssen gerüstet sein als Kinder des Lichts und des Tages, damit wir bereit sind. Und wir dürfen diese Vorfreude in unserem Herzen haben, als Schutz für unsere Gedanken, dass wir ihn sehen werden und die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und das Fest im Himmel gefeiert wird. Die Hoffnung auf das Heil, ich möchte jetzt nochmal, warum betone ich das so, dass dieser Tag sehr nah herangekommen ist. Ich habe das schon länger im Herzen und der Heilige Geist hat mich geführt, jetzt Anfang des Jahres wieder mal über diese Dinge zu sprechen. Und ich habe mich ab und zu mal, mache ich auch mal bei Weiterbildung und da hörst du, der John Bevere, kennt ja viele von uns, ist ein sehr guter Bibellehrer. Sehr gute Bücher, auch in Deutsch, haben wir da die Furcht des Herrn, müsst ihr unbedingt lesen. Der Anfang von Weisheit von John Bevere, nimm das Ding durch und du wirst gesegnet. Oder der Köder des Feindes. Es geht dann, da geht's stark darum, dass wie man mit Ablehnung umgeht, dass dort der Köder des Feindes, wenn man Ablehnung erlebt hat, dich rauszieht und dich in die Isolation bringt. Also lest die Bücher, die sind richtig gut und er hat letztes Jahr angefangen, über dieses Thema zu sprechen. Immer so stündliche Einheit mit seinem Sohn zusammen, der Dalai Lama. Ich finde es total stark. Gibt es leider nur in Englisch. Und man hat ihn, er hat 40 Jahre Bibellehrdienst. Und immer wieder haben die Leute ihn gefragt, warum predigst du nicht über die Wiederkunft des Herrn? Und da hat er gesagt, es ist nicht meine Berufung, über das Thema zu sprechen. Und Anfang letztes Jahres hat der Herr gesagt, fang an, über die Wiederkunft des Herrn zu sprechen. Und hat ihm Dinge geoffenbart, eines nach dem anderen. Und er hat ein Buch geschrieben, ein Jahr lang. Ich habe das schon preordert bei Amazon. Es kommt im März raus, am 3.3. Und der König kommt. Wer eigentlich kann, kann ich es empfehlen. Und er sagt, der Heilige Geist hat ihm nachts Dinge gelehrt, dass er früh aufgestanden ist, dass er nicht mehr mit seiner Frau reden konnte. Er musste sich sofort hinsetzen an den Computer, das schreiben, was er vom Heiligen Geist empfangen hat. Er hat viele Bücher geschrieben, viele sehr gute, aber das ist etwas anderes. Sagt er, es ist so eine Dringlichkeit drin, das jetzt zu bringen. Und ich habe gestern nochmal, da hat er Neues zu dem Thema rausgebracht, ich höre nicht alles an, wenn ich mal geführt werde, das Thema, und hat genau das bestätigt. Und er hat einen interessanten Vergleich gebracht, was der Heilige Geist ihm gezeigt hat, dass wir vorbereitet sein müssen. Und er hat gesagt, geh zurück zum ersten Kommen von Jesus. Und genau wie es dort vorbereitete Menschen gab und unvorbereitete Menschen, wird es zur Zeit des zweiten Kommens von Jesus Christus sein, also unter den Gläubigen. Und er hat die zwei Menschen herausgenommen, fand ich sehr gut, hab schon gar nicht so in die Richtung gedacht. Ich finde es gut, ich lerne gerne von ihm, das ist richtig gut. Und er sagt, es gab zwei Menschen im Tempel, die unter den Hunderten von Babys, die dort dargebracht wurden, nach 8 Tagen wohl, den Messias erkannt haben. Hunderte von Menschen haben das nicht erkannt. Und zwei haben Maria und Josef, das junge Pärchen da aus Galiläa, mit dem Baby, was genauso aussah wie alle anderen jüdischen Babys, erkannt, dass es der Messias ist. Das erste Kommen. Und das war Simeon. Und dieser Simeon war schon steinalt, ne? Aber hat vom Heiligen Geist die Zusage erhalten, in deiner Lebenszeit kommt der Messias. Und da steht da, dass Simeon wartete auf die Verheißung Israels. Er hatte diese Naherwartung, er hatte diese Hoffnung, er hatte diese Zuversicht, er hatte all das, wovon wir sprechen. Und er war voll des Heiligen Geistes. Er wartete alle Tage seines Lebens. Ich habe vom Heiligen Geist die Zusage, ich werde nicht sterben, bis ich den Messias Gottes, den verheißenen Retter Israels, gesehen habe. Und er wurde älter und älter und älter und älter. Und als er ganz alt war, sprach der Heilige Geist, geh heute in den Tempel. Und er ist zu Maria und Josef gegangen, hat das Kind in die Arme genommen und hat durch den Heiligen Geist prophezeit. Und Maria behielt die Worte in ihren Herzen. Amen. Ganz starke Prophezeiung, müsst ihr lesen bei Lukas. Er wusste, das ist der Zeitraum in meines Lebens, kommt der Messias. Er wusste nicht den Tag, die Stunde. Aber er war bereit, wo der Heilige Geist sprach, geh, jetzt ist es soweit. Amen. Und er hatte immer die Hoffnung, ich werde ihn sehen. Und das ist ein starkes Bild für uns. Heute, genau das, was ich gesagt habe, du weißt, Jesus kann jeden Moment kommen. Zu unserer Lebenszeit kommt er. Aber du weißt nicht, in Tag und die Stunde. Aber durch den Heiligen Geist bist du bereit, wenn es soweit ist. Und die zweite Person war eine Frau, das war die Hannah, eine Witwe von 84 Jahren, die das, was wir 4 Tage diese Woche gemacht haben, oder 3, hat ihr ganzes Leben gemacht, seitdem sie Witwe war. Sie war 7 Jahre mit ihrem Mann verheiratet, dann ist er gestorben und sie ist Witwe geblieben und sie wich die ganzen Jahrzehnte nicht aus dem Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Gebet, Tag und Nacht. Erstaunliche Persönlichkeit. Und weil sie so nah am Herrn dran war, sprach der Heilige Geist, geh in den Vorhof und zu diesem Pärchen da mit dem Baby, das ist der Messias. Und sie verkündigte den Juden, das ist der Messias. Die anderen haben gesagt, nee, das ist das gleiche Baby wie alle anderen hier. Sie hat gesagt, nee, das ist der Messias. Sie war vorbereitet, weil sie nah dran war am Herzen Gottes. Hannah und Simeon, starke Vor, hat das sehr gut rausgearbeitet, fand ich gut, als Beispiel für uns. Und dann hat John Bevere das nochmal in unsere Zeit bezogen und hat gesagt, er wurde letztes Jahr daran erinnert, über dieses Thema zu sprechen. Der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, jetzt leben wir in dieser Zeit, die Zeit ist nah, Jesus kann jeden Moment kommen, nicht Tag oder Stunde, aber dieser Zeitraum ist gekommen. Und dann hat er gesagt, ich höre, hat er viel Einblick, ich höre von vielen Männern, Frauen Gottes, echte Diener Gottes, denen Gott genau dasselbe gesagt hat. Predige über die Wiederkunft. Predige, die Zeit ist nahe. Sag dem Volk, sie soll sich vorbereiten, es kann jeden Moment passieren. Er sagt, er hört es immer mehr von guten Männern und Frauen Gottes, die dieselbe Botschaft im Herzen haben. Amen. Und so wird der Leib vorbereitet. Ich habe jetzt dieser Tage ein kleines Buch mal angelesen, auch von einem Pastor aus den USA, dem Jesus zweimal erschienen ist, während einer Gebetszeit, hat gesagt, predige über die Wiederkunft. Das erste Mal hat er gesagt, nee, wenn ich darüber, ich will nicht so ein komischer Vogel sein, hat er gesagt, über die Wiederkunft des Herrn Endzeit zu sprechen, da gehen mir doch die Leute weg. Ich muss was anderes predigen. Hat er zu Jesus gesagt, wo Jesus eben erschienen ist. Und hat 2 Jahre lang, war er nicht gehorsam. Nach 2 Jahren erscheint Jesus ihm wieder und schaut ihn nur an. Und die Güte brachte ihn zur Buße aus, zu Boden gegangen, hat Tränen geheult. Da war gerade eine Predigtvorbereitung, sollte in der Gemeinde predigen. Und Jesus hat ihn nur angeschaut. Brrrt, ne? Aber was er dort beschrieben hat, damit du mal ein Bild machen kannst von der Liebe des Christus, was Paulus beschreibt, die alle Erkenntnis übersteigt. Paulus hat Jesus gesehen, mehrere Male. Und er wurde in den Himmel entrückt. Und dieser Pastor sagte, die Liebe von Jesus musst du dir so vorstellen. Die größte Art von Liebe, die du jemals gespürt hast, hier auf der Erde, wer rechnen kann, mal 1 Billion. Nicht mal 1000, mal 1 Million, sondern 1 Milliarde, sondern 1 Billion. So ist seine Liebe. Deswegen kannst du sie nur empfangen, wenn du denselben Körper hast wie er. Amen. Und er ist dann aus seinem Vorbereitungszimmer, ist er raus auf die Kanzel und hat, oh, die, da kommt. Und seitdem hat er den Auftrag ausgeführt. Amen. Also, lasst euch ermutigen und hört auf die Stimme der wahren Propheten. Amen. Denn, wie sagt Paulus hier im 1. Thessalonicher 5, die schlafen, sind gleichgültig, sind erfinden, die wissen nicht, was kommt. Aber für uns ist dieser Tag nicht irgendwo verborgen, sondern wir wissen es. Also leg das an, zieh das an, das dreifach Schutzangebot vom Herrn. Bewahre dein Herz durch Glaube, durch Liebe. Ich sage noch Dankbarkeit und schütze deine Gedanken durch den Helm des Heils. Amen. Vater, wir danken von ganzem Herzen für deine Gnade. Wir danken dir, dass du uns überhaupt nicht im Unwissen lässt. Deine Kinder oder wir, deine Kinder sind Kinder des Lichts, Kinder des Tages. Und du hast uns dein Wort gegeben und hast uns alles klar geoffenbart. Und ich bete, Herr, dass du dieses Wort in unseren Herzen weiterarbeiten lässt, dass du bewirkst, dass es in uns eine totale Auferbauung und eine Vorfreude, eine Hoffnung, ein Glauben und eine Liebe vermittelt, dass wir absolut geschützt sind in unseren lebenswichtigen Organen und so unsere ganze Persönlichkeit. Vater, ihr könnt es gerne machen. Kannst du dazu aufstehen, habt ihr lang gesessen. Wenn du es willst, kannst du sitzen bleiben. Aber bitte einfach mal den Herrn oder danke ihm, dass er das anbietet und zieh das mal an im Geist. Du kannst selber sagen, du kannst es formulieren, wie du willst, du kannst mit Gott reden, ich muss da nichts vorsprechen. Aber nimm einfach mal diese Liebe ganz neu an, den Glauben und die Hoffnung. Und Vater, wir danken dir für deine Güte und deine Liebe und dass du alles vorbereitet hast für deine Kinder auf dieser Erde und dass diese drei Dinge, Glaube und Hoffnung und Liebe, ewig bleiben. Herr, wir wollen jetzt einen Kleiderwechsel vollziehen, einen geistlichen Kleiderwechsel. Wir wollen allen Unglauben und Zweifel ablegen und wollen den Glauben an dich, in deinen Charakter und deine Verheißung, in dein Wort ganz neu anziehen. Und setze in uns diesen Eifer frei, in deinem Wort dich kennenzulernen. Und wir wollen auch alle Selbstsucht, alle Stolz und alle Lieblosigkeit ablegen vor dir, Herr. Und ziehen deine Liebe, Jesus, diese Agabeliebe, die alles Verstehen übersteigt, ziehen wir ganz neu an, um unser Herz zu schützen. Füll uns mit deiner Liebe. Und lass sie uns erkennen und pflanze zuerst in unser Herz die Furcht vor dir oder Ehrfurcht vor dir, die Furcht des Herrn. Den Anfang, Beginn von Erkenntnis. Denn das Wort sagt, erwählt die Furcht des Herrn. Und wir wollen diese Kostbarkeiten, die in der Furcht des Herrn sich befinden, wollen wir erwählen für unser Herz, die Furcht Gottes und deine Liebe. Und wir wollen auch wieder ganz neu unter deinem Joch laufen, Jesus, und von dir lernen. Deine Last ist sanft, deine Last ist leicht. Wir wollen gemeinsam mit dir gehen. Und von dir lernen, diese Demut und Sanftmut, damit Ruhe und Shalom in unsere Herzen und unsere Seelen kommt. Und dass du uns gebrauchen hast, andere zu lieben und ihnen zu dienen. Und Jesus, wir legen auch alle Furcht vor der Zukunft, alle Sorge, alle Hoffnungslosigkeit, alle Entmutigung, alle Zweifel, alle Verwirrung und Täuschung, legen wir alles ab, alles, was sich da in unserem Verstand, in unseren Gedanken befindet. Herr, nimm das bitte raus. Und wir wollen unseren Verstand, unseren Kopf ganz neu schützen mit dem Helm der Hoffnung auf das vor uns liegende Heil. Dass diese Vorfreude auf deine Wiederkunft, diese Vorfreude verwandelt zu werden, dass wir so sein werden wie du und dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Und die Ewigkeit mit dir verbringen, dass diese Vorfreude wieder neu in unseren Gedanken sich ausbreitet und alles andere unter Kontrolle bringt, sodass diese Vorfreude auch unsere Seele mit Zuversicht einfach erfüllt, mit Hoffnung und mit Erwartung des Guten. Ich bete, Herr, dass du das in uns bewirkst, deine Hoffnung. Und dass wir bereit sind, wenn die Hoffnung sich erfüllt. Wie Simeon bereit war, dass der Heilige Geist sprach, jetzt ist es soweit. Amen.